Seite 53, Thema Nummer 9. Haben alle die Hefte? Heute haben wir ein total interessantes Thema, was sich in einer etwas andere Art und Weise behandelt als normal. Weil normalerweise zitiere ich hier pro Seite ungefähr 2 Bibelverse. Weil ich will das auch erklären. Ne? Die Verse müssen auch erklärt werden. Aber bei diesem Thema Kraft für den Glaubenden gibt es so viele Texte, die über dieses Thema handeln, dass ich einfach diese Texte zitieren muss, weil sie so auch so ausdrucksvoll sind, diese Bibelverse. Lass uns da mal anfangen mit 2. Timotheus 1, Vers 7. Danke. Such meine Brille auf dem Kopf. Zusammen, 2. Timotheus 1, 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7. Halleluja. Halleluja. Der Geist Gottes, besprechen wir schon eine Zeit lang, und er ist ein Geist der Liebe und der Besonnenheit und Kraft. Was ist Besonnenheit auf Deutsch, Isaias?
Nüchternheit, oder? Besonnenheit? Einer, der Rat gibt.
So wichtig, ich kenne das Wort.
Nein, Besonnenheit, Rat geben. Vorschläge, Gutes.
Ich meine so Besonnenheit, so vielleicht so Bewusstsein, so von etwas, so. Sich so wirklich so bewusst, oder? Nee?
Souveränität oder so. Ja, weil so ist es auch auf Portugiesisch. Wie ist das auf Arabisch, dieses Wort? Wie, ja, aber wie übersetzt das jetzt auf Portugiesisch, auf Deutsch, auf Portugiesisch, auf Deutsch? Wie übersetzt das von Arabisch auf Deutsch? Jetzt für uns, die Arabisch nicht verstehen.
Du bist der Dolmetscher.
Okay.
Einer, der wächst, quasi.
Der Weise hat.
Wie ein Baby, der ein bisschen wächst und.
Reifheit, geistliche Reifheit. Gut,
ja,
ne? Souverän oder so. Eine Person, die sich nicht irgendwie jetzt auf die Decke geht für jede Kleinigkeit oder so.
Geduldig,
gelassen, aha. So eine innerliche Kraft, ne?
Ja.
Eine innerliche Kraft, ne? Diese Kraft. Ja, der Geist Gottes, ne? Hier sehen wir noch mehrere Eigenschaften vom Geist Gottes. Der Geist Gottes hat so viele Eigenschaften und die meisten Menschen, die verkleinern den Heiligen Geist sozusagen, ne? Die sagen, ja, der Heilige Geist, okay, was ist der, ne? 2, 3 Sachen und nein, er tut so vieles. Und heute geht es um Kraft.
Mächtiges Handeln Gottes, ja.
Ja, auf Seite 54. Mächtiges Handeln Gottes. Weil, was ist dieses Wort Kraft? Ist auch ein bisschen so schwer zu beschreiben, ne? Weil Kraft ist Energie, ne? Ist nichts so Materielles, ne? Ist schwer zu beschreiben. Das heißt, müssen wir jetzt sehen, wie wir das jetzt konkret machen. Zu sagen, Gott gibt uns Kraft. Aber was ist diese Kraft ganz konkret?
Stärker,
ne? Kann man mehr tun, ne?
Ja, man ist auf die Beine, Selbstbeherrschung auch.
Ja, ist auch eine wichtige Kraft, ne? Die Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung ist eine Kraft nach innen. Und aber heute werde ich mehr so das betonen in dieser nach außen, diese Kraft nach außen auch, ist auch sehr wichtig für uns. Eine Kraft zum Handeln, weil hier mächtiges Handeln Gottes. Gott ist Kraft. Davon gehe ich jetzt aus, zu sagen, Gott gibt uns Kraft und Gott ist Kraft. Und in der Bibel steht sehr viel über dieses Handeln Gottes, seine Wunder, alles, was er getan hat, sein Schutz, seine Wirkung. Christ zu sein, heißt nicht in erster Linie Theorien über Gott zu schaffen. Viele Menschen werden sich heute hinsetzen und in einer Gruppe so ähnlich wie wir und sagen, lass uns nachdenken, lass uns Theorien aufbauen, wie Gott ist oder was Gott tut oder studieren, was Gott vor 3000 Jahren gemacht hat. Sollen wir auch tun, schauen, was Gott gemacht hat, aber das hat immer das Ziel, einen Faden zu uns zu ziehen und sagen, okay, heute tut er das Gleiche oder Ähnliches. Gott tut nie das Gleiche, ne? Aber in der gleichen Art und Weise. Er ist immer mächtig.
Ja, also auch so Theologie. Manche Leute oder viele Leute studieren Theologie und haben halt so viel Wissen, aber so keine Praxis. Also keine, so was bringt das jetzt einem selber? Oder?
Ich glaube, da geht es auch darum, ob man das im Glauben annimmt
oder
einfach nur liest. Weil viele... Das merkt man auch ganz stark bei so Theologen. Sie lesen das da, sie wissen das auch, aber sie nehmen das nicht im Glauben an und dann gibt Gott auch keine Weisheit und Erkenntnis. Also sie wissen zwar die Fakten, die da stehen, aber sie können es nicht auslegen. Durch den Heiligen Geist können wir ja Dinge verstehen, wie Gott das meint. Das können wir so, wenn ich das jetzt aus dem Fleisch lese, lese ich da was, aber weiß nicht, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wer nur, das Gesetz wird nicht vergehen oder sowas in der Art. Wir können das ja ohne den Heiligen Geist gar nicht verstehen.
Genau, ohne den Heiligen Geist können wir die Bibel gar nicht verstehen. Und auch ohne die Kraft Gottes können wir die Bibel gar nicht verstehen. Weil, ich habe hier geschrieben, der Versuch, einen verständlichen Glauben zu konstruieren, ein humanistisches Glaubensgebäude, in dem die Kraft Gottes, die Zeichen und Wunder keine Rolle mehr spielen, ist absurd. Aber vielen versuchen das. Die versuchen, die Wunder Gottes kleinzureden, weil der Mensch das nicht verstehen kann. Aber genau darum geht es, dass Gott lebendig ist und Sachen tut, die der Mensch nicht tun kann. Und darüber redet die Bibel, über Sachen, die Gott tut, die der Mensch nicht tun kann und auch sehr oft nicht verstehen kann. Und das ist Glaube, wenn wir sagen, okay, Gott ist lebendig, er ist ein lebendiger Wesen und macht Sachen, die ihm zustehen, das heißt, die den Lauf der Natur nicht direkt folgen. Gott bricht den Lauf der Natur und das heißt Wunder. Immer was passiert, was nicht erwartet ist, zu erwarten ist. Das sind Wunder. Und, oder sagen wir so, nicht wissenschaftlich erklärbar. Und das ist die Macht Gottes. Er tut diese Sache, er heilt, er schenkt uns Möglichkeiten, wenn wir sie nicht haben.
Ja, zu der Sache, also du hast gesagt, wissenschaftlich nicht erklärbar. Gott tut auch oft Sachen, die auch wissenschaftlich erklärbar sind, also auch so Wunder. Oder die man so, wenn man es wollte, könnte man es vielleicht erklären, aber also, dass Gott einen vielleicht auch manchmal so ein bisschen so die...
Zum Beispiel Heilung.
Zellregeneration.
Dass die Zellen sich wieder zusammen erneuern, das ist auch ein Wunder Gottes. Aber wir können es heutzutage wissenschaftlich erläutern. Warum? Durch die Neubildung von Zellen. Aber das kommt ja nicht aus uns, aus Gott heraus. Er ist ja der das...
Ja, die Wissenschaft kann das nicht erklären. Wie konnte das passieren? Ne? Sagen wir zum Beispiel, das ist eine leichte Krankheit, eine Grippe oder so. Und wenn wir beten und dann ist die Grippe weggegangen. Und dann kommt der Wissenschaftler und sagt, ja, die Grippe ist weggegangen, weil dein Immunsystem stark ist oder so. Aber stimmt in diesem Fall nicht. Wenn es ein Wunder Gottes ist, dann hat es nichts mit dem Immunsystem zu tun, wenn es ein Wunder Gottes ist. Und so auch mit der Zellenregeneration oder so. Wenn es ein Wunder Gottes ist, dann kann die Wissenschaft das nicht erklären. Die Wissenschaft kann das nur weg erklären.
Ja. Also was mein Punkt auch war, ist eher so Sachen, die man auch so schon so erklären könnte oder so, wo man so denken könnte, auch so was ganz Normales. Aber wenn man dann so später so kurz nachdenkt und erinnert sich so, oh, warte mal, ich habe ja dafür gebetet und dann ist das passiert, so, ne, so
ja,
so ein Zufall, könnte man so sagen, so es spricht einen zufällig an oder was nicht,
ja, ist kann ich mal ein Beispiel nennen, irgendein Atheist hat er einen Spaziergang gemacht in einen abgelegenen Wald oder so und hat sich verletzt, hat ein Bein gebrochen oder so, und dann lag er da mitten im Wald, hatte keine Möglichkeit, jemand zu rufen.
Der Atheist.
Der Atheist, ne? Und dann in diesem Moment hat er gesagt: Gott, wenn du, wenn es dir gibt, dann, und wenn Hilfe kommt, dann werde ich an dir glauben. Wenn du mir Hilfe schickst, dann werde ich an dir glauben. Und dann, eine Stunde später, kamen da ein paar Leute vorbei, ganz zufällig, die haben sich auch verloren und sind da vorbeigekommen und haben ihm geholfen. Und dann später hat der Atheist gesagt, Gott, leider kann ich nicht an dich glauben, weil diese Leute, es war nicht du, der die geschickt hat, sondern sie haben sich zufällig da verirrt. Ne? Das heißt, er hat das nicht erkannt, das ist ein Wunder Gottes, war eine Antwort auf sein Gebet. Ne? Weil das konnte nicht wissenschaftlich erklärt werden. Warum haben diese Leute sich verlaufen? Und so zum Beispiel, wenn jemand jetzt arm ist und betet: Gott, ich habe kein Geld zu essen, ne? Und dann kommt jemand und gibt ihm dann 10 Euro oder so. Und dann sagt der Atheist: nee, aber diese Person, die würde sowieso kommen, ne? Die würde trotzdem geben, dieses Geld, ne? Würde der Atheist sagen. Aber wir wissen, dass es nicht so ist, dass Gott diese Person bewegt hat, das zu tun. Ne? Aber warum besprechen wir das heute? Weil es geht um die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes, die äußert sich sehr oft in den Wundern. Hier das erste Vers. Lass uns mal hier in der Reihe nach. Fangen wir mit Paulus.
Ja.
1. Korinther 4, 20.
Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft.
Ne? Auf Gottes Kraft. Die Bibel ist nicht ein Buch der Philosophie oder der, ne, wo Menschen damit viel Worte so gebogen werden, wie man sie möchte. Nein, das Evangelium, die Bibel zeugt von einem lebendigen Gott, der handelt. Interessanterweise, diese Hefte editieren wir unter einem Namen Schrift und Kraft. Und wir symbolisieren das mit zwei Schuhabdrücke. Ja?
Zwei Schritte.
Ja, Schuhabdrücke oder, ne? Oder zwei Schuhe am besten. Ne? Zwei Schuhe. Warum? Hier steht es, Matthäus 12, 24. Asi, Schwester Asi, würdest du bitte hier Matthäus 12, 24 lesen?
Ja, da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes.
Ja. Das heißt, irrt. Jesus hat gesagt, ihr irrt, ihr Pharisäer, ihr irrt, weil ihr zwei Sachen nicht kennt, die Schrift und die Kraft Gottes. Die zwei Sachen. Die Schriften kennen, und die Pharisäer, die kannten doch die Schrift, aber die kannten die Schrift in der falschen Art und Weise. Und darum hat Jesus gesagt, ihr kennt die Schrift nicht, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt, und wenn die Kraft Gottes nicht kennt, könnt ihr nicht Schriften nicht kennen und so weiter. Das heißt, ihr habt diese zwei Probleme. Und unser Ziel ist, ne, Schrift und Kraft, dass wir die Schriften kennen und die Kraft Gottes zusammen. Dass Gott uns die Kraft gibt, um die Schrift zu verstehen. Und dadurch, dass wir die Schrift verstehen, bekommen wir auch mehr Kraft Gottes. Oder sind wir offener zum Handel Gottes, haben wir mehr Glauben. Weil die Schrift, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus der Schrift. Das heißt, wenn wir die Schrift mehr kennen, können wir mehr glauben. Oder auch nicht, aber hoffe schon, dass wir glauben. Dass wir sagen, ja, Gott hat das getan, Gott tut das. Quelle der Kraft für uns. Ein Handwerker weiß, dass er seine Werkzeuge sammeln und mitnehmen muss, wenn er zur Arbeit geht. Und wenn wir für Gott arbeiten, brauchen wir auch Werkzeuge, und einer dieser Werkzeuge ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, wir gehen nicht vom Haus, ohne zuerst mal unsere Werkzeuge zu holen. Das heißt, zu beten, ne? Und uns rüsten mit dem Heiligen Geist, mit seinem Schutz und seiner Weisheit.
Ja, oder ein Beispiel, was ich gelesen habe, ich habe hier so eine Bibel-App, und da gibt es so Lesepläne. Und da werden auch so Andachten gehalten. Und in einer, da war, wurde auch so ein Beispiel genannt. So ein Vergleich gemacht mit einer Axt, die halt einer immer geschärft hat vorher. Also der hat da irgendwie so irgendwo gearbeitet und der hat seine Axt immer vorher geschärft, bevor er Bäume fällen gegangen ist und die anderen Kollegen nicht. Und der hat halt immer eine Stunde oder so gebraucht zum Schärfen, aber der hat trotzdem mehr Bäume halt gefällt als die anderen, weil er halt eine scharfe Axt hatte und die anderen nicht.
Gut, guter Beispiel, ne?
Ja.
Es passt total hier auf uns. Wenn wir rausgehen ohne die Kraft Gottes, dann plappern wir, plappern und plappern und passiert nichts. Weil nur Gott kann den Mensch bekehren. Darum müssen, brauchen wir dieses Werkzeug, die Kraft Gottes. Und eines, was gegen das Wort Kraft ist, oder ein Gegensatz oder ein Antonym, gibt es dieses Wort auf Deutsch? Das Gegensatz, Gegenteil von Synonym. Synonym heißt gleiche Bedeutung, Antonym,
die Gegenbedeutung.
Gegenbedeutung, ist Angst.
Gegenteil.
Gegenteil, ja, Gegenteil, gut. Ja, Gegenteil von Kraft ist Angst in diesem Fall. Gott schenkt uns Kraft und Mut, ein mutiger Mensch zu sein. Und das heißt, Angst sollen wir nicht haben. Es gibt einen Bibelvers, die Angst verdrängt, nein, die Liebe verdrängt die Angst, oder? Oder so, ungefähr so. Ich habe irgendwann in meiner Vergangenheit eine Entscheidung getroffen, habe ich letzte Woche gesagt, ne? Ich habe das Wort Angst aus meinem Wörterbuch gestrichen. Jedes Mal, wenn ihr das Wort Angst hört, ne, lasst ein kleines rotes Licht angehen in euren Gedanken. Das, ne, das ist nicht von Gott. Gott sagt nicht, ja, du musst Angst haben, zu evangelisieren, weil könnte was passieren oder so. Ja. Ja, genau. Gut, ne? Angst kommt nicht von Gott. Angst kommt von unserem Feind. Gott schenkt uns Mut. Mut. Ne? Und wir haben natürlich Gründe, um Angst zu haben. Viele Gründe. Unser Feind, der nimmt es ernst, uns das Leben schwer zu machen. Er nimmt es ernst. Aber wir müssen nicht Angst vor ihm haben. Wir müssen mutig kämpfen. Wenn wir Angst haben, dann haben wir schon verloren. Ja, alles passiert hier. Ne? Alle unsere Probleme fangen hier an oder sind hier.
Dazu kann ich auch ein Beispiel geben. Wann war das? Diese Woche wieder Dienstag oder Mittwoch? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann diese Woche war ich mit Manuel auf der Straße, und dann kam ein Mann vorbei, der sah sehr, ich sag jetzt mal, heruntergekommen aus, ohne das Böse zu sagen, sondern manchmal sieht man das ja einfach, dass die gefangen sind von den Dämonen. Und dann habe ich nur gesagt, eine Bibel für sie und Jesus, und er hat nicht drauf reagiert, und dann habe ich gesagt, ja, was macht er? Er nimmt sein, irgendwas hat er in der Hand, macht so und wollte mich abschmeißen, aber er konnte nicht.
Halleluja.
Und das ist wirklich auch das, am ersten Moment hatte ich Angst, weil ich habe so gemacht, also ich hatte so einen kleinen Schock, aber dann dachte ich mir so, nein, was soll ich Angst haben? Die Dämonen können nicht an mich ran, die Engel Gottes kämpfen ja um einen herum.
Amen. Ja. Amen. Amen.
Natürlich sollen wir Gott nicht versuchen, aber wir können nicht.
Ja, ja. Mhm. Ja. Darum studieren wir das hier, um diese Verheißungen Gottes auch kennenzulernen und in Anspruch nehmen. Wir können die nicht in Anspruch nehmen, wenn wir sie nicht kennen. Und darum auch habe ich heute ausnahmsweise viele Verse zitiert, weil alles redet über die Kraft Gottes. Viele, so viele Verse. Es gibt so viele hunderte Verse, die genau das Gleiche sagen. Wenn wir heute nach Hause gehen mit Angst, und dann haben wir nichts verstanden. Ne? Mutig sein. Nächster Vers ist total interessant. Es übertrifft, so weiß ich. Es gibt Steigerungswörter und es gibt die Wörter, die dann mehr als eine Steigerung sind. Aumentativ und
Superlativ.
Superlativ heißt, das übertrifft alles aumentativ. Aumentativ bedeutet ein bisschen mehr. Und was ist mehr als mehr? Ganz am Ende. Ne?
Das meiste.
Nächster Leser. Würdest du, Bruder, hier diesen Vers lesen? Epheser 3, 16. Auf Seite 55 ganz oben.
Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben durch sein mit Geist und Kraft gestärkt zu werden im inneren Mensch.
Amen, Amen. Amen, Amen. Ne? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diesen Vers, weil es ist einfach eine Bombe, ne? Einfach eine Bombe. Ne? Das heißt, was heißt Reichtum seiner Herrlichkeit? Wie reich ist Gott in Herrlichkeit? Ist Gott jetzt, hat er ein bisschen Herrlichkeit oder hat er, ja, etwas Herrlichkeit? Oder, ja, ich spreche nicht über Vollmacht, sondern um Herrlichkeit. Wie viel Herrlichkeit hat Gott?
Die höchste Autorität hat er.
Unbeschreiblich.
Ja, unbeschreiblich. Gott ist Licht von Licht. Das heißt, er ist die Quelle des Lichts. Sonne ist neben ihm ein Schatten. Ne? Und darum steht es, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das heißt, Gott ist sehr, sehr reich an Herrlichkeit. Warum benutzt er dieses Wort? Benutzt in einen Vergleich. Ja? Das heißt, nach dem. Das heißt, so wie viel Reichtum seiner Herrlichkeit er hat, gebe er durch seinen Geist, dass wir mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen. Dass wir gestärkt werden im inneren Menschen. Er gibt uns seine Kraft, dass diese Kraft uns stärkt. Das heißt, dieses Wort nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, genau das, dass diese Kraft, die Gott uns schenken will, die ist so groß wie das Reichtum seiner Herrlichkeit. Sehr groß, sehr, sehr groß. Halleluja. Das ist hier wirklich, da muss man 10-mal lesen und nachdenken, um das zu kapieren. Gott will uns stärken. Gott will uns stärken. Gott will nicht aus uns Feiglinge und Loser machen. Vor der Welt sind wir Feiglinge und Loser, vor der Welt, ne? Weil wir die weltlichen Werte nicht folgen. Aber vor Gott im geistlichen Bereich, vor die Dämonen und so, sind wir nicht Loser. Sind wir keine Feiglinge. Dürfen wir nicht sein. Dürfen wir nicht sein. Das würde Unglauben bezeugen, wenn wir feige sind.
Deswegen hat der Teufel auch mehr Macht.
Ja, die Macht des Teufels ist die Angst.
Ja.
Weil andere Macht hat er nicht. Hatte er nicht. Ne?
Hat er Macht über uns.
Ne? Er ist wie ein angebundener Hund, wie der bellt. Ne? Seine einzige Macht ist, wenn wir selber uns erschrecken. Ne? Ja. Dürfte nichts zu tun haben, aber er hat Spaß daran. Immer wenn wir ängstlich, ne, uns verkriechen, dann hat er Spaß. Dann lacht er sich ins Fäustchen. Ne?
Und wer ist gegen uns? Daran habe ich gerade, vor wem sollte ich mich fürchten?
Amen.
Genau an den Vers habe ich eben auch gedacht.
Ja. Nächster Vers, Angelina, willst du hier bitte Kolosser 1,11 lesen?
Mit aller Kraft stärkt er gemäß der Macht, seine Herrlichkeit standhaft ausgerüstet, alle Nacken
Freude. Halleluja, ne? Wie ich gesagt habe, die Welt, für die Welt heißt ein Sieger zu sein, viel Geld zu haben oder so, oder, ne, schön aussehen, etc. Aber für uns Sieger zu sein heißt, standhaften Ausharren in aller Langmut mit Freuden. Das ist für uns der Sieg.
Mir ist gerade aufgefallen, eben hatten wir Reichtum seiner Herrlichkeit, jetzt haben wir Macht seiner Herrlichkeit. Ist mir
auch aufgefallen. Ja, weil alles so göttliches schwer zu erklären ist, und dann können wir so denken an diese Strahlung, ne, die zum Beispiel jetzt die Sonne hat, das ist auch ein Glanz, so wie Herrlichkeit, Glanz. Und Glanz ist schön und ist auch mächtig, ne, weil die Sonne, die hat auch viel Energie. Sonst würden die Leute nicht Solaranlagen bauen oder so. Sonne ist Energie. Und hier, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Dieser Herrlichkeit ist der Maßstab, aber ist auch die Quelle unserer Kraft, unserem Mut, unsere standhaften Ausharren. Ja, manchmal denke ich, ja, warum muss ich so viel ausharren? Warum löst Gott meine Probleme nicht oder so? Aber wenn wir das hier lesen, dann sehen wir, genau dafür ist doch die Kraft Gottes. wenn wir mächtig sein wollen, brauchen wir doch die Probleme.
Ja.
Ne? Isaias hat, was du das ist immer gesagt hast, ne? Wiederholt hast, der
je größer der Kampf, desto größer der Sieg.
Ja, genau. Ne? Die Größe vom Sieg ist nur wird immer deutlich im Vergleich zum Kampf. Wenn der Kampf leicht war, 2 Minuten und schon Sieg, dann ist der die Glorie, ne? Dieses Sieges, dieses Trophäes.
Die Freude darüber, ist die Freude darüber nicht so groß wie.
Ja, die Ehre, ne?
Ja, wenn man nicht ausharren muss, dann wird man hochmütig, finde ich.
Ja.
Und bleibt nicht demütig, aber die Früchte des Heiligen Geistes demütig.
Genau.
Ja. Ja, man kann das auch vielleicht so vergleichen, zum Beispiel, wenn ich in der Schule eine Prüfung schreibe, ist es nicht so schwierig, wie wenn ich eine Abschlussprüfung oder so eine zentrale Prüfung schreibe, so die halt der ganze Jahrgang schreiben muss und die halt sehr wichtig ist und sehr viel zählt, dann kriege ich auch manchmal so Momente, wo ich so denke, so, oh, ich müsste üben, ne, so, schon so ein bisschen ängstlich, ne, so, was, wenn ich die Arbeit so nicht gut schreibe. Aber dann so danach, wenn ich das dann hinter mir habe, dann bin ich bei der Abschlussprüfung, bei der zentralen Prüfung, bin ich dann sehr erleichtert und froh, und bei der normalen Prüfung geht so.
Da hat nicht so eine große Auswirkung.
Ja.
Aber dazu wollte ich auch noch sagen, mit diesem Triumphieren, zum Beispiel bei meiner Cousine ist das richtig so, da merkt man das richtig. Sie spielt halt Golf, aber so im Landeskader, also richtig hoch, so bundesweit. Und ich merke das immer, wenn sie irgendwas gewinnt, sie nimmt das so hin, so, ja, hab halt gewonnen, so, ne? Und das ist bei uns, kann man auch auf uns übertragen, dass Gott so, dass wir das zu schätzen wissen, wie groß Gottes Kraft ist. Und dass wir das nicht einfach leichtfertig hinnehmen, so, ne? Sondern man auch das zu schätzen weiß, dass Gott.
Halleluja. Ja. Ein Bibelvers, den mir oft so schockiert, ja, schockiert ist nicht ganz das richtige Wort, immer sehr oft mich zum Grubel gebracht hat, ist, dass in Offenbarung steht, die Feigen werden das Reich Gottes nicht erben oder so, ne? Auf Portugiesisch steht das so. Wie steht das auf Deutsch?
Offenbarung was?
Finde das bitte, Isaias, in der Bibel. Auf Deutsch benutzt es ein anderes Wort, nicht das Wort Feige, ein anderes Wort. Die kannst du das auf Portugiesisch suchen und das dann auf Deutsch sagen, welcher Vers das ist?
Was denn, Offenbarung? Ja.
Haben wir noch nicht gefunden. Ne? Warte ein bisschen, Isaias sucht das noch. Ich mach schon mal weiter, weil hier der nächste Punkt ist gegen alle Furcht. Mut ist Gegenteil von Feigheit, haben wir schon gesehen. Das heißt, gegen alles, was wir befürchten. Hier können wir uns selber untersuchen und sagen, wovor haben wir Angst? Und Gott schenkt uns Mut dagegen. Dieser nächste Vers hat wir schon ja kommentiert hier bevor wir hier gebetet haben. Wichtig. Nächster, Madeleine. Nein, Apostelgeschichte 1, Vers 1.
Ach so, haben wir das denn schon?
Hatten wir schon 2. Timotheus?
Wir haben Kolosser.
Okay, dann lies diese zwei. Lies 2. Timotheus und auch Apostelgeschichte, okay? Halleluja. Ne, das 2. Timotheus, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das heißt, leiden in der Kraft Gottes. Gott gibt uns Kraft zu leiden. Ne, das ist unser Sieg, wenn wir leiden und wenn wir jetzt nicht im Leiden fluchen oder so, ne, wie Hiob. Ne? Seine Frau hat gesagt, befluche Gott und sterbe. Ne? Aber er hat das nicht getan. Und ähnlich, wenn wir leiden, sind wir versucht zu sagen, ja, warum glaube ich doch an Gott, wenn er jetzt mich nicht hilft oder so. Ne? Aber hier steht es, leiden in der Kraft Gottes. Leiden in der Kraft Gottes. Und Apostelgeschichte 1, 7 und 8. Was ist uns einer unserer Feinde? Die Angst vor der Zukunft. Darum suchen auch so viele Menschen die Astrologen und so, ne? Weil die Menschen wollen die Zukunft wissen, weil sie Angst haben. Was ist morgen? Was kommt? Ne? Mit den ganzen Anschlägen und so weiter, da haben die Menschen immer Angst. Ne? Fängt jetzt ein Krieg an oder so. Aber was hat Jesus gesagt? Die Jünger haben gefragt, ist das die Zeit, wo du dein Reich aufbauen wirst? Und dann hat er das geantwortet. Ne? Ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das hat wieder immer mit dem Heiligen Geist zu tun. Das Ganze hat immer mit dem Heiligen Geist zu tun.
Das ist wirklich so, mit der Zeit und die Zeitpunkte. Ich weiß, es ist jetzt auf eine andere Sache in dem Fall so, aber auch wenn die Familie ungläubig ist. Manche beten ja, zum Beispiel eine Frau wird gläubig, der Mann ist ungläubig, wenn ich jetzt auch noch Familie. Und der, aber es ist nicht unsere Sache, die Zeit und Zeitpunkte zu kennen, wann dieser Mann sich bekehrt. Ja? Ja. Gott weiß das und Gott führt das alles zu perfekten Zeitpunkt.
Ja. Amen. Ne? Aber auch weil wir bombardiert werden mit Prophezeiungen über die Endzeit. Und da bin ich zweigespaltet, weil die Bibel spricht viel über die Endzeit, spricht sehr viel über Endzeit, ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Aber ich sehe das in diesem Zusammenhang, wie Paulus an den Thessalonicher, ne, er sagte, tröstet euch mit diesen Worten. Tröstet euch mit diesen Worten. Ne, nachdem er geredet hat über die Entrückung und so weiter, hat gesagt, tröstet euch mit diesen Worten. Das sind Worte, die wir brauchen. Und wenn wir jetzt ängstlich sind oder so, oder bedrückt oder verfolgt oder so, dann können wir uns trösten und sagen, okay, Jesus kommt bald wieder und dann wird alles vorbei sein, diese Verfolgung oder dieses Leid. Ne, das ist ein Trost. Aber das soll nicht der Ursprung unserer Angst sein, die Endzeit. Jesus, nur die Menschen, die nicht an Jesus glauben, müssen Angst haben von seiner Wiederkunft. Ne? Amen. Nur die Menschen, die nicht Jesus haben, müssen Angst haben von seiner Wiederkunft. Amen. Amen. Ne? Wir müssen keine Angst haben. Wir trösten uns mit diesen Worten.
Aber ne? Was ist da mit der Ehrfurcht? Also ehrfürchtig vor Gott zu sein, das ist ja schon eine Art...
Ja.
Nein, ich würde nicht Angst, das ist so eher so...
Ein großes Respekt.
Ja.
Ein großer Respekt. Ne? Und es gibt auch eine berechtigte Angst. Ne? Wie zum Beispiel jetzt ein extremer Beispiel, aber sagen wir, dass wir von irgendeinem Grund jetzt in einem Raum sind mit einem durchgedrehten Stier. Ja, das passiert manchmal so in Spanien oder Südamerika oder so, ne? Die Gauchos und so und die Cowboys, ne? Die sind manchmal in dieser Situation, wütender Stier. Das heißt, es wäre jetzt unlogisch, es wäre dumm, nicht Angst zu haben in diesem Fall. Ne? Es wäre dumm, nicht Angst zu haben, weil es ist eine tatsächliche Bedrohung. Eine tatsächliche Bedrohung. Und so ist Gott auch eine tatsächliche Bedrohung für die Menschen ohne Jesus. Weil die Menschen ohne Jesus werden vor ihm treten, vor Gericht. Aber sie fürchten ihn nicht. Die fürchten ihn nicht. Aber wir fürchten Gott und darum haben wir uns auch bekehrt. Und darum ist Gott nicht mehr eine Bedrohung für uns. Aber es ist eine Bedrohung im Fall, wenn wir jetzt abfallen vom Glauben. Wenn wir jetzt abfallen vom Glauben, dann wissen wir, was uns erwartet. Und wenn ich jetzt, lass mich das gleiche Gleiches nehmen, wenn ich irgendwo bin und hinten Zaun ist ein wütender Stier, dann habe ich trotzdem Respekt. Ja, weil dieser Zaun könnte auch fallen oder so, ne? Er könnte das vielleicht dagegen und dieser Zaun könnte vielleicht nicht stark genug sein und er könnte mich dann angreifen. Ne? Aber damit will ich sagen, Gott ist kein Stier, natürlich, aber ich habe das nur benutzt, um das vielleicht ein bisschen zu verbildlichen. Ein Wesen, der viel Macht hat vor uns, oder ein Löwe in ein, wenn er jetzt böse ist, aggressiv ist, ne? Da sollen wir ihn auch nicht provozieren und so, ja, du bist hinter dieser Gitter und so und ihn bewerfen mit Steinen oder so, dann wird er immer wütender und vielleicht schafft er diesen Gitter da aufzumachen und dann geht er auf uns los, ne? Okay, ich benutze dieses Beispiel einfach, das so ein bisschen verbildlichen. Wenn wir vor uns ein Wesen haben, der viel Macht hat, wie sollen wir uns anstellen oder wie sollen wir denken? Ne? Und Gott hat unendlich viel mehr Macht als ein Stier oder ein Löwe. Ja, und darum diese Gottesfurcht heißt, Gott ist unser Freund. Er vergibt unsere Sünden, aber ist immer so stark und mächtig. Er könnte uns in eine tausendste Sekunde vernichten, wenn er möchte. Ne?
Ja, es ist furchtbar, die Hände des lebendigen Gottes sein.
Ja, ja.
Ja, und so sage ich mal, sie sagen, oh, ihr seid in Hölle oder wie ihr aussieht oder was wird.
Das ist ja sehr Provokation, du musst ja nicht auf diese Provokation eingehen.
Ja, Schwester, ich sehe das so, wir wollen die Menschen zu Jesus erreichen. Das Ziel ist, die Menschen zu Jesus bringen, dass sie zu Jesus kommen irgendwann. Und wenn wir zu aggressiv sind, mit dem Hammer auf den Menschen draufgehen, dann können wir die Brücke zerstören, die Tür zumachen. Und dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit. Später werden diese Menschen nicht mehr akzeptieren. Die werden Angst vor uns haben oder die werden Vorurteile vor uns haben. Ist besser, wenn der Geist Gottes uns Worte gibt voller Liebe, weil in diesem Moment ist auch schwer, die Wahrheit in Liebe zu sagen, ne? Weil unser Fleisch, der will mit dem Hammer auf den Menschen draufgehen, aber das dürfen wir in keinen Fall tun. Da müssen wir unser Mund binden, ne? Mit einem unsichtbaren, um nicht die Wahrheit zu sagen ohne Liebe. Dass wir die Wahrheit sagen mit Liebe, wenn wir wissen, was wir sagen sollen. Weil ich habe schon Leute erlebt, die überhaupt nicht, wo es keine Kommunikationsplattform gibt zwischen uns. Das heißt, das, was wir sprechen, können bestimmte Leute gar nicht verstehen. Weil was sie über Gott denken und Jesus und die Bibel und so weiter, ist so verdreht, dass wenn wir unseren Mund aufmachen, um zu sagen, Gott, Jesus, Bibel, verstehen Sie das so anders, dass die Botschaft gar nicht dahin kommt. Was wir sagen, hören Sie völlig was anderes. In Ihr Herz ist das Bild, was in Ihr Herz kommt von das, was wir gesagt haben, völlig ein anderes, was in unserem Kopf war. Ne? Und darum ist wichtig, dass wir auch, aber wenn es jetzt Verwandte sind, dann trifft das nicht zu, weil du auch mit denen aufgewachsen bist, du weißt, was sie über Gott und Jesus so denken, und darum kannst du auch, du hast diese Kommunikationsplattform, aber ich meine jetzt über Menschen, die wir nicht so kennen, die wir auf der Straße treffen oder so, dann müssten wir zuerst versuchen, diese Kommunikationsplattform aufzubauen, dass wir auch verstehen, was die Menschen denken.
Was ich gemerkt habe, aber ich kann das nicht mehr helfen, was ich gemerkt habe, was meistens nur hilft, Jesus musste für dich sterben. Jesus musste für dich sterben. Das ist das Wichtigste. Wenn man das Halleluja. Auch meint, oder wenn man irgendwann macht es Klick.
Halleluja, Amen.
Wenn man sagt, Jesus musste für dich sterben, du
Halleluja. Ja, Isaias hat jetzt den Vers gefunden.
Der Bruder Nidal hat es eigentlich Nidal gefunden.
Okay, okay, Nidal, danke. Welche ist das,
ja, Vers? In 1. Korinther 5. Ja, 1. Korinther 6, Vers 9 und 10.
7.
Ja. Wenn ihr denn nicht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben.
Nee, aber ich denke, in Offenbarung gibt's noch ein anderes. In der Pause werden wir das noch suchen. Ne?
Ich habe es auch hier in Offenbarung.
Aber ich denke, dieses Wort Weichlinge, da geht's um eine andere Sache. Es geht nicht um Feigen. Es geht da mehr um sexuelle Sachen, da Kinderschändler und in dieser Richtung. Dieses Wort. So wie ich das mir in Erinnerung habe.
Ja, in Offenbarung. Ja.
Jetzt.
Offenbarung 21, Vers 8 steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite.
Ja, das ist ganz deutlich, die Feiglinge, ne?
Die Feiglinge aber und die Ungläubigen.
21
Vers 8.
Das erste Wort, die Feiglinge. Ja, ja, die Feiglinge. Die Feiglinge, ihr Platz ist im Feuersee. Feiglinge, darum dürfen wir keine Feiglinge sein. Ne? Ganz stark hier die Botschaft. Ne?
Also Feiglinge und die Ungläubigen.
Genau.
Also ja. Unsere Familie dann quasi auch.
So ist es, jeder, der nicht glaubt.
Das sind Götzendiener.
Ja, leider.
Aber mit Feiglinge, weil ich meine, ich ja Angst vor der Botschaft, jemand zu, wenn ich jetzt zum Beispiel Jesus nicht bekenne und Angst um mein Leben zu haben, das ist ja mit Feiglinge, glaube ich, gemeint. Mhm. Weil Jesus sagt ja, wer mich nicht bekennt von den Menschen, den bekenne ich auch nicht. Das ist ja Angst. Feiglinge. Mhm. Angst haben um Menschen. Mhm. Auch in dem Korinther, da ist auch mit Weichlinge auch, da sind die Angst haben um sein Leben. Ne? Das ist um dieser, der ein Diener, der auch um den Boden versteckt, bis der König kommt und sagt, ich habe Angst vor dem König, dass er mich tötet.
Ja, ja. Seht ihr, darum brauchen wir den Heiligen Geist sehr. Noch ein Grund, warum wir den Heiligen Geist brauchen, suchen sollen. Das werden wir auch in der nächsten Lektion sehen. Jetzt weiter. Ja, der nächste Vers, Epheser 3, 20 und 21. Franziska, würdest du bitte hier Epheser 3?
Ja. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit.
Halleluja, Halleluja. Ne, da ist die Botschaft. Gott kann viel mehr, als wir uns ausdenken. Ne? Und der Maßstab ist die Kraft, die in uns wirkt. Seine Kraft wirkt in uns. Und darum sind wir gewiss, dass er unsere Gebete erhört. Halleluja, Halleluja. Ja, nächster Vers, Bessner. Schwester Bessner, Römer 15, Vers 13, 56.
Der Gott der Hoffnung aber erfüllt euch mit aller Freude und Liebe im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch Kraft des Heiligen Geistes.
Halleluja.
Ja?
Amen, Amen. Ne? Und immer wieder hat es mit dem Heiligen Geist zu tun. Warum betone ich das immer?
Gesundheit.
Ich betone das immer wieder, dass alles, was wir hier studieren, mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Ich habe schon mal gesagt, es geht manchmal unter. Der Heilige Geist, zumindest bei mir war das so. Immer wenn ich das Wort Heilige Geist gelesen habe, ist es irgendwie immer untergegangen, weil es ist so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, wie stelle ich mir den Heiligen Geist vor? Und dann ist irgendwie untergegangen, dass diese ganzen Sachen der Heilige Geist macht. Und darum betone ich das immer wieder. Leute, schaut auf den Heiligen Geist, merkt euch, dass der große der Ausführer, ne, von alles, was im Neuen Testament ist und in der Gemeinde, ist der Heilige Geist.
Und wir stehen das Neue Testament ja auch
verstanden. Ja, Halleluja. Ja, Halleluja. Amen. Ne? Und hier möchte ich nur diese drei Worte betonen. Freude, Frieden und Hoffnung. Wieder diese Kraft Gottes, die erfüllt uns mit Freude, Frieden und Hoffnung. Wie vorher gesagt, für die Welt ist Sieger einer, der jetzt vielleicht viel Geld hat oder so. Aber wir sind Sieger, wenn wir Freude, Frieden und Hoffnung haben. Dann sind wir Sieger. Und das ist unser Feind. Der Feind will uns die Freude rauben. Wenn wir keine Freude haben, haben wir ein Problem und müssen kämpfen, um diese Freude zurückerobern. Und wenn wir keinen Frieden haben, müssen wir kämpfen, um den Frieden zu bekommen. Und Hoffnung das Gleiche. Ne? Hoffnung, Halleluja, Halleluja. Ja? Nächster Punkt, Kraft in der Verkündigung. Das Evangelium ist nicht in erster Linie eine theoretische Botschaft, sondern das Wirken Gottes ist die Methode der Evangelisation. Gut, dann lese ich. Isaias, liest du bitte hier 1. Thessaloniker 1,5.
Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen.
Halleluja. Nein, nicht nur im Wort, nicht nur sprechen. Ohne die Kraft Gottes können wir jetzt die Menschen überzeugen mit Philosophie und so, dass es wichtig ist, zur Kirche zu gehen und so. Aber das ist nicht von Gott. Gott will in den Herzen der Menschen berühren mit seinem Geist. Und der Heilige Geist schenkt uns Mut, das auch zu tun. Hier Micha 3, 8. Ne, ja, wer ist das Nächste? Micha 3, 8.
Micha. Mich aber hat der Herr mit seinem Geist erfüllt. Er gibt mir die Kraft, mutig für das Reich, für den Recht einzutreten. Offen werfe ich den Israeliten ihre Vergehen vor. Die Sünden der Nachkommen Jakobs nenne ich beim Namen.
Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist hat schon dem Prophet Micha diese Kraft gegeben. Schon im Alten Testament, ne, war der Heilige Geist bei einigen Leuten und der hat ihnen diese Kraft gegeben. Und die haben noch viel mehr. Wir haben den Heiligen Geist in uns und auf uns. Dann sollten wir viel mehr Kraft haben. Halleluja. Kraft für Wunder. Kraft, um Wunder im Namen Jesu zu tun. Ja, zum Beispiel in Zungen zu beten, Menschen bekehren sich, Kranke zu heilen, Zeugnisse abzulegen, Weissagungen und viele andere Zeichen und Wunder. Alles hier mit Bibeltexten unterlegt. Diese Kraft schenkt uns der Heilige Geist. Auch Autorität im geistlichen Bereich auszuüben. Schwester Assi, willst du hier Markus 16, 17 lesen?
Darf ich kurz noch was dazu sagen? Ich finde manchmal, wenn man so ohne den Geist Gottes geht, sage ich jetzt mal, hat man auch nicht die Kraft, die Sünde offenbar zu machen, der Menschen. Man schämt sich, denen zu sagen, ja, das ist falsch, was du sagst, was du denkst. Mhm. Ne? Und durch die Kraft des Heiligen Geistes hat man auch den Mut, das so offen zu legen und zu sagen, nein, das, was du machst, ist eine Sünde. Zum Beispiel, wenn jemand homosexuell ist oder so. Und man sieht ihn auf der Straße und man versucht ihn zu evangelisieren, muss man auch sagen, das, was du machst, ist eine Sünde. Und das kann man auch, was den Menschen im Fleisch schämt man sich vielleicht, das zu sagen, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes kann man das aufdecken. Ne?
Ja, ist ein, ja, hier steht es, ne? Offen werfe ich den Israeliten ihre Vergehen vor. Die Sünden der Nachkommen Jakobs nenne ich beim Namen. Ne? Heute ist natürlich ein bisschen schwerer, weil früher kannten die Israeliten die Gebote. Dann war es einfach zu sagen, Israeliten, ihr müsst die Gebote Gottes gehorchen. Und die Menschen heute, die haben keinen Bezug zu den Gebote Gottes. Oder viele haben keinen Bezug zu den Gebote Gottes. Darum ist es ja etwas schwerer, das zu machen. Aber der Heilige Geist wird uns führen, dass die Menschen ihre Sünde bewusst werden. Ja? Dann, ja. Gut, dann, wenn wir so gesehen haben, dass der Heilige Geist uns so vieles geben kann, Seite 47, 57, sollen wir Kraft suchen. Ja, lass mal sehen. Ah, ja, Entschuldigung.
Danke. Nee. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden.
Amen. Amen. Halleluja. 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 Zeichen, ja. Ja, das bringt, ich bin jetzt ein bisschen still, weil ich musste denken an einen Professor der Theologie, der mein Lehrer war und der nicht glauben konnte. Einmal habe ich über diesen Text mit ihm diskutiert und so, und das war sehr schlimm, ja, weil er nicht glaubte, dass Zeichen und Wunder passieren.
Aber er lehrt das.
Ja?
Aber er lehrt das.
Lehrt das, ja, genau. Genau.
Wie kann man denn irgendwas lernen, worauf man selber nicht glaubt?
Ja. Ja, da müsst ihr, schau mal auf das Wort Theologie. Habe ich schon mal das gesagt? Theologie, das Wort Theologie. Theologie, weil wenn wir jetzt sagen wir eine Wissenschaft, die mit Ologie endet.
Biologie.
Zum Beispiel Biologie. Was ist Biologie? Ist eine Wissenschaft, die als Gegenstand der Studien das Leben hat. Ja. Bios ist Leben, ja. Logie, studieren. Biologie, gibt es ein anderes. Philologie, ne? Es gibt eine Wissenschaft, die Worte studiert. Ne? Oder welche andere mit Logie, Anthropologie. Die Wissenschaft, die als...
Psychologie gibt es ja noch. Hä? Psychologie.
Psychologie ist die Wissenschaft, die als Gegenstand ihrer Studien die Psyche hat.
Ja.
Und Anthropologie, die Wissenschaft, die als Gegenstand ihre Studien der Mensch hat. Und Theologie, sag mir in meinen Worten hier. Welcher war der Satz, was ich fünfmal wiederholt habe in den letzten zwei Minuten? Die Wissenschaft, die als Gegenstand ihrer Studien hat, Gott. Das ist eine Lästerung in sich, weil Gott ist kein Gegenstand. Ne? Und viele Theologen, ganz, ganz viele oder die mehr als die Hälfte, die machen diesen Fehler. Die denken, ich gehe da hin und studiere Gott. Ne? Das ist absurd. Das ist eine Verdrehung. Weil der Mensch, der ist ein Sandkorn. Und Gott ist. Ne? Wie kann der Sandkorn alles verstehen? Der alles geschaffen hat. Ne? Geht nicht. Das heißt, ich habe da meine Probleme, ne, mit dem Theologiestudium in diesem Sinne. Ne? Ich verwerfe nicht allen theologischen Studium, weil es ist wichtig, dass man sich beschäftigt mit dem Wort Gottes. Ein interessanter Bibelvers, was auch die Theologen so als Argument benutzt haben, um zu sagen, dass einige Bibelverse nicht inspiriert sind, ne? War dieser Vers, wo Paulus zu Timotheus sagt, bring mir die Bücher und der Gewand oder so. Ne? Viele sagen, ja, siehst du, ne? Soll dieser Vers inspiriert sein? Ne? Bring mir die Bücher und das Gewand. Was hat das mit Geistlichen zu tun? Aber was zeigt uns dieser Vers? Dass Paulus Bücher studiert hat. Das ist eine wichtige Botschaft für uns.
Tja. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bringe mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente.
Er hatte verschiedene Bücher, einige Papyri, Bücher aus einem bestimmten Material, und andere, die hießen Pergamente. Er hatte viele Bücher, verschiedene Bücher. Und er hat gesagt, bring mir die Bücher.
Er hat sie studiert.
Er hat das studiert.
Rausgenommen.
Was eine Papiersorte.
Sag, wie heute ja. Papier. Früher war das aus Fell von Tieren gemacht. Fell von Tieren, die ganz ne, geschabt wurden und so ganz dünn. Und das wurde benutzt als so eine Art Papier, weil es gab kein Papier noch nicht. Ne?
Und andere Form war halt Papyrus.
Papyrus.
Ne?
Papyrus war von Pflanzen, so ein Stoff, das auch geklebt wurde und so. Und das ergab so eine Art Papier. Und er hatte einige davon. Ja, er sagt, bring mir die Bücher, hauptsächlich die Pergamente. Das heißt, er hatte noch hier im Plural zumindest zwei Pergamente, ne, und noch andere Papiri. Das heißt, er hatte Bücher. Paulus hatte Bücher. Und er hat diese Bücher studiert. Das ist eine wichtige Botschaft für uns. Studieren ist auch wichtig. Paulus war er hat das mehr als die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben. Was wären wir heute ohne Paulus? Ne? Was hätten wir heute ohne Paulus? Nur die Hälfte vom Neuen Testament. Und er war einer, der viel studiert hat. Viel studiert hat. Aber er hat es in einer anderen Art und Weise studiert als früher. Weil er hat gesagt, alles, was er früher studiert hat, hat er falsch studiert. Alles, was er früher studiert hat, hat er in einer falschen Art und Weise studiert. Hat ihm genutzt. Wie zum Beispiel, ich habe auch Theologie studiert, aber heute muss ich das alles auf den Kopf stellen. Alles, was ich gelernt habe, muss ich denken, diese Informationen, die sind in einer falschen Art und Weise weitergegeben, in einer humanistischen Art und Weise. Weil in den theologischen Hochschulen meistens steht der Mensch im Zentrum der Sachen. Und auch in vielen, vielen Gemeinden kann man diese Strahlung, wie ich sage, spüren. Ich bin in einigen Gemeinden gegangen im letzten Jahr und mir Predigten angehört, wo der Kern der Predigt der Mensch war. Wo es gesagt wird, ja, Gott wird dich segnen, Gott, er ist bei dir, Gott hilft dir und so weiter. Aber im Grunde ist immer der zentrale Punkt der Mensch. Gott hilft dir, Gott schenkt dir, was du brauchst. Ne? Das heißt, der Mensch ist das Zentrum und nicht Gott. Ne? Das heißt, die Botschaft wird gedreht, ne? So dass Gott nicht mehr das Zentrum ist, sondern der Mensch. Heutzutage machen die meisten diesen Fehler. Das heißt, in den theologischen Hochschulen könnte man viele wichtige Sachen lernen. Zum Beispiel jetzt Umgang mit den früheren Sprachen, Hebräisch und Griechisch. Das ist sehr wichtig, dass man auch lesen kann in der Ursprache. Das ist sehr wichtig, dass ich das tun kann. Wenn ich ja irgendein Wort mich vertiefen möchte, was bedeutet das, dann kann ich auf Griechisch lesen, wie das Wort da ist, und dann kann ich in dem Wörterbuch suchen und so. Das ist wichtig, ein wichtiges Werkzeug. Darum gibt es einige wichtige Werkzeuge, die man in theologischer Hochschule lernen kann.
Archäologischen Hintergrund. Archäologischen Hintergrund.
Ja, viele, viele Sachen wären wichtig. Darum verwerfe ich das nicht. Nur ich sage, dass heutzutage das theologische Studium viel, viel zu viel Wert zugesprochen wird. Zu viel Wert, weil in der Zeit des Neuen Testaments gab es keine theologische Hochschule. Gott sei Dank, sonst wäre die Kirche gestorben am Anfang. Danke, dass Sie keine Theologen hier sind. viele sagen, wieso konnten die früheren Gemeinden so schnell wachsen, obwohl es keine theologische Hochschule gab? Ja, genau darum. Ne? Genau darum. Und wir wollen eine lebendige Gemeinde sein, wo Gott nicht ein Gegenstand ist von Studien, sondern wo er der Herr ist. Halleluja, Amen. Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein und wir wollen ihm folgen, wir wollen ihm gehorchen und wir wollen mehr wissen von ihm, aus ihm, was er uns offenbart, was er von sich selbst zu kennen gibt. Halleluja.
Es gab eine Professorin, die war der Glaube, dass Gott nicht existiert.
Die hat es offen gesagt.
Ja, die hat offen gesagt und auch viele Bücher geschrieben. Ganz viele, sie war bekannt bei den Menschen.
Ja, ich habe das jetzt sarkastisch gemeint, weil die allermeisten Theologen glauben nicht, dass Gott existiert. Die allermeisten Theologen. Ja, gleich essen wir.
Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt ist sie zu einem Punkt zu bekennen gekommen, dass Gott doch existiert.
Ja, weil wahrscheinlich ihr Arbeitgeber, die Kirche, gesagt hat, wenn du nicht an Gott glaubst, dann werden wir dich kündigen.
Nein,
dann glaube ich doch an Gott.
Nein.
Den Lohn brauche ich.
Jesus hat kennengelernt, ne?
Okay,
und dann hat sie bekennen, liebe Leute, gib meine Bücher alle zurück und oder werf sie weg, schmeiß sie weg, bitte. Hat neue Bücher rausgebracht.
Okay.
Ja, so wie bei Paulus.
Kann auch Wunder können passieren.
Ja.
Ne? Und das sage ich jetzt nicht
Paulus ironisch. Paulus war ja auch erstmal ein menschlicher Lehrer.
Genau.
Ja. Mit normaler Kraft, die dann hat den Heiligen Geist empfangen.
Genau.
Hat er dann den andere Lehre beigebracht. Erst die andere Lehre oder doch andere.
Ne? Ne, aber das habe ich, hör zu, ne? Die meisten Theologen, und das meine ich jetzt nicht persönlich, verstehen, ich war früher in diesen Mitteln. Ich war früher evangelischer Pfarrer. Und das kann ich sagen, allermeisten Theologen glauben nicht an die Existenz Gottes.
Ja.
Warum? Weil für sie ist Theologie eine Wissenschaft. Und im wissenschaftlichen Mittel ist es normal, dass man nicht an die Existenz Gottes glaubt. Und da die meisten Theologen sich als Wissenschaftler verstehen, dann verstehen sie, dass Gott nicht existiert. Und für sie ist die Kirche nur eine Tradition. Sie sind Pfarrer von Kirchen, die dürfen das nicht sagen. Ich glaube nicht an Gott, die dürfen das nicht sagen. Natürlich, weil sonst würden die Menschen das sagen, wieso glaubst du nicht an Gott und warum bist du ein Pfarrer? Die dürfen das nicht sagen, aber in ihr Herzen glauben sie das nicht. Und Jesus hat gesagt, von den Früchten werdet ihr erkennen. Das heißt, wenn man schaut auf ihr Leben, wie sie leben, sie beten nicht, ne? Sie wissen gar nicht, was es heißt, mit Gott sich unterhalten. Die lesen gar nicht die Bibel, nur in ihren Liturgien, da kommen die Texte vor und die lesen, bla 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 bla. Die lesen da vorne, aber nicht zu Hause. Sie haben keinen Bezug zu Gott, allermeisten, nur ganz, ganz wenige. Und diese werden dann gemobbt in den Kirchen, dass sie kündigen selber von sich aus. Ja, weil, ihr wisst doch, die Gläubigen, die werden gemobbt, bis sie selber austreten. Wie in meinem Fall zum Beispiel, sage ich aus eigener Erfahrung. Ne, und dann bleiben nur die Ungläubigen, die bleiben da und machen ihr Job. Die lesen ihre Liturgien, ihre Rituale, lesen die runter und gehen nach Hause und rauchen eine Zigarre und trinken ein paar Bier oder so. Ne. Habe ich selber erlebt in Marl. Habe ich einen evangelischen Gottesdienst vor 6-7 Jahren besucht und am Ende des Gottesdienstes hat die Pfarrerin gesagt, ja, nach dem Gottesdienst werden sie so eine Runde machen und Kaffee trinken und uns unterhalten. Okay. Dann, als wir uns hingesetzt haben und die war da, die saß so nahe bei, ne, so in der Runde, habe ich gespürt, das Geruch von Zigarette, ne. Das heißt, die ist nach dem Gottesdienst noch zu ihrem Büro gegangen und hat eine Zigarette geraucht und dann ist zu uns gekommen. Seite 57. Beanspruchen. Kraft suchen, beanspruchen. Wie können wir dann diese Kraft bekommen, wenn sie die möchten? Wer möchte diese Kraft? Wer möchte diese Kraft? Halleluja, schön, das alle. Ja. Amen. Ne? Die Bibel zeigt uns, wie wir das suchen können. In der betenden Gemeinde zu bleiben. Apostelgeschichte 1, Verse 13 und 14. Ne? Werden wir gleich lesen. Oder wer möchte hier lesen? Wer ist an der Reihe? Du, Nelly.
Ja. Haben wir denn schon 2. Korinther?
Hatten wir 2. Korinther?
Ne, wir hatten die beiden noch.
Ah, okay, ja, 2. Korinther ist total wichtig. Dann liest bitte.
Ja, beide, ja?
Ja, beide.
Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit genügen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne.
Halleluja. Ne?
Dieser Vers,
ja.
Ja.
Und aber früher habe ich diesen Vers ganz falsch verstanden, weil ich habe diesen Vers so verstanden: Ich bin schwach. Ich gehe hin, ich lege mich hin und weine über meine Schwachheit und bin traurig, dass ich so ein Loser bin. Und aber, ja, Gott, trotzdem, irgendwie wird das schon hinbiegen, dass ich nichts hinkriege. Aber das ist nicht die Botschaft dieses Verses. Die Botschaft dieses Verses ist, dass wir mit der Kraft Gottes stark sind, damit die Kraft, die Christus in mir wohnt, wenn die Kraft Christus in mir wohnt, dann bin ich auch ein Sieger. Amen.
Amen.
Amen. Ne? Ich kann nicht sagen, ja, ich bin schwach, ich bin ein Loser, ich bin das. Nein. Mein Fleisch ist schwach, ich muss es kreuzigen und dadurch schaffe ich einen Raum für die Kraft Gottes und dann bin ich stark, tatsächlich stark. Tatsächlich stark und nicht nur so theoretisch, ne, so, ja, vielleicht so symbolisch stark. Nein, tatsächlich stark. Ne? Das müssen wir verstehen, dass diese Stärke Gottes nicht ja ein schönes theologisches Diskurs ist. Viele machen das, die lesen diese Verse und sagen, ja, wir sind alle so schwach und so arme uns. Ne? Nein, Paulus sagt, ich muss mein Fleisch kreuzigen, damit Gott wirklich
in mir
stark ist und dann bin ich auch stark. Ich bin dann auch ein Sieger. Ich erhebe mein Haupt und gehe vorwärts mit Kraft und siege über den Feind, wie wir schon gesehen haben in diese verschiedenen. Halleluja. Gut, und jetzt
ja.
Ephes. Okay.
Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und der Macht deiner Stärke.
Das ist auch total stark, ne? Seid, ne? Ist ein Befehl, es ist ein Imperativ. Ne, steht mir hier, wäre gut, wenn vielleicht, wer weiß, ihr stark sein würdet. Nein, seid stark. Das heißt auch, dass es von uns auch abhängt. Ne? Er sagt nicht, ja, wenn ihr stark seid oder nicht, egal, Gott ist stark und fährt. Nein, er sagt, ihr müsst stark sein im Herrn. Das heißt, es ist eine Frage an uns. Sind wir stark, nehmen diese Kraft in Anspruch oder nicht? Wir müssen das tun. Dass unser Handeln ist gefragt, dass wir diese Kraft in Anspruch nehmen und sie verkörpern, sozusagen. Ne? Amen? Halleluja. Gut, jetzt Apostelgeschichte.
Ja. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.
Ja, dieser Text, der kommt direkt vor den Text von der Ausgießung des Heiligen Geistes, von Pfingsten. Ne? Und darum hier, die Schrift zeigt uns, wie wir diese Kraft bekommen, in der betenden Gemeinde zu bleiben. Darum lege ich auch so viel Wert auf Gebet. Habe mich so sehr gefreut, dass wir heute Morgen anfangen konnten mit dieses Gebet. Das war ne, für mich so ein Halleluja, so ein total wichtig, weil sonst bleiben wir nur am Worte. Wenn wir hier nur reden, ne, das bringt nichts. Hier beten und ein zweites Wort flehen. Ne, das wissen auch die wenigsten, was es heißt flehen. Ne, flehen.
Bitten.
Intensiv, ne, intensiv. Quasi schreien, ne? Man muss ja hier nicht jetzt wirklich schreien, aber so im übertragenen Sinn, dass wir ne, beten mit Leib und nicht nur mit Seele. Ne? Den Gott, ne? Flehen! Ne?
Und dazu gehört auch Fasten und
genau.
Genau,
ne?
Auch das ist Amen.
Ja, Amen. Ne, das ist das ganze Paket. Das heißt, vor Gott gehen und sich ausschütten. Ne? Aufhören mit dieser Oberflächlichkeit. Ne? Ja? Amen.